So, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich liebe es, Missionaren zuzuhören, wenn sie Geschichten von früher erzählen. Da gibt es so spannende Storys. Und vor 2 Monaten war ich bei einer Freizeit, da kam ein alter Missionar in seinen 80ern zu uns und hat uns seine Lebensgeschichte erzählt. Und wow, konnte der erzählen. Er war im Urwald auf den Philippinen gewesen und hatte da sein Haus eigenhändig gebaut und eine Landepiste gegen die strömenden Flüsse aufbauen müssen und keine Ahnung was alles. Richtig coole Sachen. Aber was mir am meisten hängen geblieben ist, ist nicht die Märsche durch den Urwald, sondern eine Story, die davor passiert ist, als er mit seiner Frau auf der Bibelschule war. Ihre Organisation hatte die Bibelschule in Australien, da mussten sie hin, um ausgebildet zu werden, weil Gott hatte ihnen diesen einen Stamm auf den Philippinen aufs Herz gelegt und mit dieser Organisation konnten sie dahin. Und deswegen sind sie dann nach Australien gegangen, frisch verheiratet, mit 50 D-Mark Unterstützung im Monat. Das ist genauso wenig, wie es klingt. Und sie waren immer recht knapp bei Kasse. Aber in einem Monat war es besonders schlimm. Und er erzählt, wie sie an einem Samstagabend gemeinsam am Tisch saßen und gegessen hatten und wussten, das war das letzte Essen, das wir im Haus haben. Und sie haben sich angeschaut und die nächste Einkaufsmöglichkeit war erst wieder in einer Woche. Aber das war egal, denn Geld hatten sie eh nicht. Und sie haben sich gefragt, Gott, du wolltest uns doch hier haben. Wir brauchen aber auch Essen. Wo kriegen wir das her für die nächste Woche? Und in diesem Augenblick klingelt es an der Tür und Helmut geht hin und da steht John, ein Studienfreund von ihm, mit einer großen Kiste Essen. Und John sagt, Helmut, das ist für euch. Und Helmut ist sehr berührt und sagt, wow, danke John, das ist genau das, was wir gerade brauchten. Aber John sagt, nee, mir darfst du nicht danken, das ist nicht von mir. Das wurde mir geschenkt mit dem Auftrag, es an jemand Bedürftigen weiterzuschenken. Danke Gott dafür. Wow, okay. Helmut geht wieder rein und er und seine Frau danken Gott und freuen sich total, als es wieder an der Tür klingelt. Und sie gehen hin und da ist der Pastor ihrer australischen Gemeinde mit 2 großen Kisten voller Essen. Und der Pastor sagt, du Helmut, wir hatten einen Gemeindebazar und ist noch Essen übrig geblieben, das wollten wir euch gerne geben. Und Helmut schaut sich das an und denkt sich, wow, allein das ist mehr als genug für die ganze nächste Woche. Cool. Und er und seine Frau freuen sich noch mehr drüber und danken Gott. Aber dann kommt ihnen eine Stimme, die sagt, du Helmut, bring dem John mal die erste Kiste zurück. Aber der hat sie uns doch gerade geschenkt. Ja, trotzdem. Mach einfach mal. Okay. Und Helmut nimmt sich die erste Kiste, tut noch ein bisschen extra dazu und geht zu John zurück und klingelt an seiner Tür. Und als John öffnet, sagt er, John, ich habe den Eindruck, ich soll dir das zurückgeben. Und John sagt, nee, das war für euch. Und Helmut sagt, nee, das war für einen Bedürftigen. Und als du es uns gebracht hast, waren wir noch bedürftig. Aber in der Zwischenzeit hat Gott uns so reich beschenkt, wir brauchen das nicht mehr. Ich möchte gerne, dass du es nimmst. Und jetzt war John es, der berührt war. Denn es stellt sich raus, dass John und seine Frau und seine 2 Kinder, genauso wie Helmut und seine Frau, auch vor einem leeren Kühlschrank saßen und auch nichts mehr hatten. Und Helmut erzählt, dass ihn an dieser Geschichte 2 Sachen unglaublich beeindruckt haben. Das erste ist, wie selbstlos dieser John das Geschenk weitergegeben hat, obwohl er es selber hätte gebrauchen können. Und das zweite ist, und das waren seine Worte, da habe ich gemerkt, dass Gott wirklich treu ist. Um diese Treue geht es heute. Um diese Versorgung Gottes, um dieses Vertrauen, das wir auf ihn setzen dürfen. Und um das Thema Geld. Wir kommen heute zum Abschluss des Philipperbriefs. Und die von euch, die bei der allerersten Predigt aufgepasst haben, die wissen, dass der Philipperbrief ein Dankesbrief von Paulus war. Ein Dankesbrief an die Gemeinde in Philippi, die ihm durch Epaphroditus ein großes Geschenk übermittelt hatten, damit er seinen Dienst weiter tun konnte. Und nachdem er über alles mögliche andere gesprochen hat, kommt er nun zum Schluss seines Briefes auf das Eigentliche. Und in dieser Passage können wir ganz, ganz viel entdecken über Paulus und seine Einstellung zum Thema Geld. Und ich weiß, dass wir in einer Kultur leben, in der wir nicht gerne über Geld reden. Das ist bei uns ein Tabuthema. Oft habe ich den Eindruck, dass wir lieber und offener über Sex reden als über Geld. Aber dabei ist es doch ein absolut alltägliches Ding. Wann hast du das letzte Mal Geld ausgegeben? War es heute Morgen beim Bäcker? Oder gestern bei der Tankstelle? Das Thema betrifft jeden von uns. Jeder von uns macht sich mal Sorgen um Geld. Jeder von uns hat mehr oder weniger Geld, wo er sich überlegen muss, wie gebe ich das aus? Wie gehe ich damit um? Was ist meine Einstellung dazu? Was bedeutet es mir? In der Gesellschaft ist das ein sehr egoistisches Thema. Von Dostojewski kommt der Spruch, Geld ist geprägte Freiheit. Hört sich schön an, bedeutet aber letztendlich doch nur, Geld ist das, was ich brauche, um meine Wünsche zu erfüllen. Ich will mehr Geld haben, weil ich XYZ haben möchte. Ich will, dass es mir gut geht. Bei Paulus sehen wir einen Gegenentwurf. Von ihm können wir lernen, wie wir unverklemmter, unverkrampft, entspannt und uneigennützig mit unserem Geld umgehen können. Und wie dieses Geld, das schon so viel Übel auch gebracht hat, zu einem Ausdruck gelebter Gemeinschaft werden kann. Lass uns in den Text schauen. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dürft ihr Philipper 4 aufschlagen. Wir lesen die Verse 10 bis 20. Es war mir eine große Freude und ein Geschenk vom Herrn, dass eure Fürsorge für mich wieder aufgeblüht ist. Ich weiß natürlich, dass ihr immer um mich besorgt wart, aber eine Zeit lang hattet ihr keine Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht, weil ich unbedingt etwas gebraucht hätte, denn ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ich kann in Armut leben und mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein und zu hungern. Ich kenne Überfluss und Mangel. Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Aber es war sehr lieb von euch, dass ihr an meinen Schwierigkeiten Anteil genommen habt. Ihr wisst ja, dass die Philipper am Beginn meines Dienstes, damals, als ich das Evangelium von Mazedonien aus weitertrug, die einzige Gemeinde wart, die mich finanziell unterstützt hat. Schon nach Thessalonich habt ihr mir mehrmals Hilfe zukommen lassen. Nicht, dass ich es auf euer Geld abgesehen hätte. Mir liegt vielmehr daran, dass euer Guthaben reichlich Zinsen trägt. Im Augenblick habe ich alles, was ich brauche. Und es ist mehr als genug. Durch das, was Epaphroditus von euch überbracht hat, bin ich reichlich versorgt. Diese Gabe ist wie der Duft eines Opfers, das Gott sehr erfreut. Mein Gott wird euch durch Jesus Christus aus seiner überaus reichen Herrlichkeit alles geben, was ihr braucht. Gott, unserem Vater, gebührt alle Ehre für immer und ewig. Amen. Und wenn wir uns diese Passage anschauen, dann merken wir, dass Paulus' Einstellung sich in einem Satz ganz gut zusammenfassen lässt. Von Gott beschenkt, andere beschenken. Und er bringt seine Argumentation vor, die lässt sich in etwa so aufschlüsseln: Weil Gott sich um mich kümmert, kann ich mich um andere und um Gottes Anliegen kümmern. Das wollen wir uns gleich anschauen, diese drei Teile davon. Und dann danach noch kurz zwei Fragen beleuchten. Das eine, wie kann das denn dann praktisch aussehen? Und das zweite, was bewirkt das? Beginnen wir mit dem ersten Teil. Gott kümmert sich um mich. Wir wissen von Paulus, dass er sich womöglich immer selbst versorgt hat. Er war ausgebildeter Zeltmacher und wenn er länger in einer Stadt war, dann hat er da auch gearbeitet. Aber das ging nicht immer. Jetzt gerade, wo er den Philipperbrief schreibt, sitzt er im Gefängnis. Wahrscheinlich hatten die Römer noch kein Programm, um Häftlinge wieder in das wirtschaftliche Leben einzuführen. Er war darauf angewiesen, dass die Leute ihm helfen. Und so erfährt er jetzt nun auch die Unterstützung der Philipper als ein Geschenk vom Herrn. Vers 10. Er fühlt sich wirklich von Gott beschenkt, dass die Philipper an ihn gedacht haben. Aber seine gesamte Einstellung in dieser sehr schwierigen Situation, in der er war, finde ich richtig beeindruckend. Sie lässt sich ausdrücken mit den Worten Zufriedenheit und Vertrauen. Und das ist wirklich ziemlich krass, wenn man das liest, in Versen 11 und 12. Ich sage das nicht, weil ich unbedingt etwas gebraucht hätte, denn ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ich kann in Armut leben und mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein oder zu hungern. Ich kenne Überfluss und Mangel. Für Paulus ist es nicht wichtig, wie viel Geld er gerade auf dem Konto hat. Seine Zufriedenheit bemisst sich nicht an seinem Kontostand. Das ist nicht so wichtig. Was wichtig ist, sagt er dann in dem Vers danach, in dem Vers 13, durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Er weiß, dass Jesus bei ihm ist und ihm in jeder Situation hilft, egal wie es ihm gerade geht. Und er verlässt sich auf das, was er den Philippern dann in Vers 19 zuspricht, mein Gott wird euch durch Jesus aus seiner überausreichenden Herrlichkeit alles geben, was ihr braucht. Er ist zufrieden mit dem, was er hat, und er vertraut Gott für das, was er braucht. Das ist kein Wohlstandsevangelium. Er verspricht den Philippern nicht das Blaue vom Himmel, verspricht ihnen nicht den Lamborghini zu Weihnachten, aber er sagt, das, was ihr braucht, das wird euch Gott auch geben. Und das, was Paulus den Philippern damals versprochen hat, das dürfen auch wir heute noch erleben. Ich habe schon mit so vielen Missionaren geredet, die immer wieder erzählen, es ist spannend, von Spenden zu leben. Du weißt nie, wie viel du am Ende des Monats hast, aber du weißt, dass es immer genug sein wird, weil darum kümmert sich Gott. Ich finde das so ermutigend, das zu hören, dass das auch heute noch gilt, dieses Versprechen. Und ich muss bei dieser Passage von Paulus an die Bergpredigt von Jesus denken. In Matthäus 6 ist eine richtig tolle Passage, die ich euch sehr ermutige, mal in ihre Gänze zu lesen. Ich möchte jetzt hier kurz drei Verse zitieren, wo Jesus zu seinen Zuhörern sagt, macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was soll ich essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch alles Übrige dazugeben. Was Jesus hier macht, ist, er wendet unseren Blick von uns weg auf andere. Wir müssen uns nicht mehr um uns selber kümmern, weil Gott das für uns macht. Wir sind von Gott beschenkt. Und von Gott beschenkt dürfen wir andere beschenken. Weil Gott sich um mich kümmert, darf ich mich um andere kümmern. Und das ist unser zweiter Punkt. Wenn ich vertraue, dass Gott mir wirklich das geben wird, was ich brauche, dann kann ich es mir leisten, etwas von dem, was er mir gibt, an andere weiterzugeben. Dann kann ich vertrauensvoll freigebig sein. Und wenn man sich überlegt, was das denn ist, was Gott einem gibt, dann kommt man ziemlich schnell dazu zu merken, dass es eigentlich doch alles ist. Meine Kraft ist keine Selbstverständlichkeit, meine Gesundheit schon gar nicht. Meine Fähigkeiten hat Gott mir gegeben und mir geholfen auszubilden. Meine Arbeitsstelle kommt auch von ihm. Alles, was wir haben, kommt von Gott. Und damit ist es doch eigentlich auch Gottes, oder? Und wie es so schön heißt, mit Andreleus Geld ist man freigebiger. Wenn ich merke, dass alles, was ich habe, Gottes ist, dann kann ich damit auch sehr viel entspannter umgehen und sehr viel freigebiger. Diese Lektion habt tatsächlich ihr mir beigebracht. Als ich vor 5 Jahren mit dem Abi fertig war, war es mein sehr starker Wunsch, nach Sambia zurückzugehen und da in meiner alten Schule zu helfen, weil ich das eine sehr wichtige Arbeit finde. Und ich hatte den Eindruck, dass das auch Gottes Wille war, aber ich hatte nicht genug Geld dafür. Ich habe gearbeitet, aber ich konnte mir den Flug nicht leisten und die Unterkunft da. Und da habt ihr mir geholfen. Und da habe ich erfahren, was das heißt, unterstützt zu werden. Und ich bin vielen von euch noch unglaublich dankbar für das, was ihr mir damals mitgegeben habt, das mir geholfen hat, ein kleines Stückchen zu Gottes Arbeit da in Sambia beizutragen. Und da habt ihr mir beigebracht, was das heißt, dass das, was ich habe, nicht mein eigen ist, sondern dass das Geld, das da auf meinem Konto lag, Gottes Geschenk für mich war, Gottes Versorgung, damit ich an seiner Arbeit helfen konnte. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich mir vorgenommen, das, was ihr mir vorgemacht habt, das will ich weitermachen. Und ich will diese Sicht beibehalten, dass mein Geld nicht meines ist, egal wo ich es her habe, sondern dass das Gottes Ressourcen sind, die er mir zur Verfügung stellt, um damit gut zu hauswirtschaften. Und davon möchte ich auch weitergeben. Denn wenn ich nicht nur mehr auf mich selber schaue, dann wird das Geld, das ich habe, zu einer Möglichkeit, um anderen zu helfen. Und damit wird dieses Geld zu einem Ausdruck tiefer gelebter Gemeinschaft. Und das finde ich eine der wunderschönsten Sachen an diesem Abschnitt. Wenn wir uns das nochmal anschauen, mit welchen Worten beschreibt Paulus die Spende der Philipper? Dann sind das Worte wie Fürsorge, besorgt sein, Anteil nehmen, unterstützen. Das sind alles Gemeinschaftsworte. Und tatsächlich, wenn man sich eine wörtliche Übersetzung anschaut, dann steht in den Versen 14 und 15 zweimal der Ausdruck, ihr hattet Gemeinschaft mit mir. Die Spende der Philipper ist ein Ausdruck ihrer Verbundenheit und ihrer Gemeinschaft mit Paulus. Und das finde ich eine total schöne Sache. Und das Coolste daran ist auch noch, wenn wir in den Vers 19 schauen, wo Paulus jetzt den Philippern zuspricht, dass Gott auch sie versorgen wird, dann merken wir, mal sind wir die Schenker, mal die Geber und mal sind wir die Empfänger, die Bedürftigen. Es ist okay, beides zu sein, je nachdem, in welcher Situation wir gerade sind. Manchmal, wenn wir mehr als genug haben, dann möchte Gott uns gebrauchen, um anderen zu helfen. Und umgekehrt, wenn wir mal in der Situation sind, dass wir Hilfe brauchen, dann unterstützt uns Gott auch durch andere. Wir haben das in der SMD in Würzburg erlebt. Da haben wir vor 3 Jahren ein evangelistisches Theaterstück aufgeführt. Und für so eine große Aufführung, da braucht man Saalmiete und Geld für den Flyerdruck und so weiter und so fort. Und da hat uns die SMD in Erlangen angerufen und hat gemeint, hey, wir haben einen ziemlichen Überschuss dieses Semester gehabt. Wir haben gehört, ihr macht dieses Theaterstück. Können wir euch dafür unterstützen? Sehr gerne. Also haben sie uns, keine Ahnung, 200 Euro oder so überwiesen, die uns geholfen haben, dieses Theaterstück aufzuführen, damit Menschen an unserer Uni von Jesus hören konnten. 2 Jahre später waren wir es, die den Überschuss auf dem Konto hatten am Ende vom Semester. Und da haben wir uns daran erinnert, was die Erlanger für uns getan haben und haben uns überlegt, das würden wir gerne weitergeben. Und irgendwie kamen wir auf die SMD Bayreuth und eine von unseren Leiterinnen hat bei ihnen angerufen, hat gemeint, wir würden euch gerne unterstützen. Was macht ihr denn für Projekte? Oder wofür braucht ihr denn gerade Hilfe? Und erst dieses Jahr habe ich gehört, was da tatsächlich auf ihrer Seite dabei rauskam. Weil sie waren in der Situation gewesen, dass sie in dem Semester ein großes Projekt gestemmt hatten und das so viel gekostet hat letztendlich, dass sie am Ende vom Semester im Minus waren mit ihrer Kasse. Und das hatte zu ziemlichen Reibereien geführt. Da war ein bisschen was unglücklich gelaufen und es gab Spannungen in der Gruppe. Und am Morgen, nachdem sie ihre Mitarbeiterbesprechung hatten, wo das alles rauskam, kam der Anruf von unserer Leiterin. Und die Bayreuther Leiterin erzählt mir, wie sie strahlend durch den Tag gegangen ist, weil sie gemerkt hat, dass Gott sich schon darum gekümmert hat, dass sie nicht das Semester mit einem Minus abschließen müssen und dass sie immer noch Geld übrig hatten, um nächstes Semester wieder etwas Neues zu machen. Das fand ich total schön. Es war nicht von uns geplant. Keiner weiß mehr genau, wie wir auf Bayreuth kamen, aber Gott wusste, dass sie es brauchen und hat es so gelenkt. Und so konnten die Bayreuther im nächsten Semester wieder etwas machen, um Bayreuther Studenten mit Jesus vertraut zu machen. Denn darum geht es doch, oder? Das ist das, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Trachtet zuerst nach Gottes Reich. Trachtet danach, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass Menschen mich kennenlernen. Das ist das, was die Philipper auch im Kopf hatten, als sie Paulus unterstützt haben. Es ging nicht nur um Paulus als Person, sondern auch um Paulus, den Missionar, der Menschen von Jesus und der Auferstehung erzählt hat. Gottes großes Ziel mit dieser Welt ist es, dass Leute ihn kennenlernen und diese Gemeinschaft mit ihm erfahren dürfen und diese Vergebung. Darum geht es Gott. Das ist sein großes Ziel. Und dabei dürfen wir mitmachen. Mit allem, was wir haben. Mit unserer Zeit, mit unseren Fähigkeiten und auch mit unserem Geldbeutel. Im Alten Testament gab es den Zehnten, der dazu gedacht war, Gottes Arbeit im Tempel zu unterstützen. Im Neuen Testament gibt es kein klares Gebot mehr. Aber es gibt doch die Bitte und die Erwartung, dass wir die Arbeit unterstützen, die passiert, damit Menschen Jesus kennenlernen. Die Philipper taten das, indem sie Paulus unterstützt haben. Andere Gemeinden werden aufgefordert, ihre Ältesten für ihre Arbeit zu entlohnen oder andere Gemeinden zu unterstützen. Und total cool finde ich, oder bemerkenswert in diesem Kontext, was Paulus da dazu in Vers 17 schreibt. Da meint er, nicht, dass ich es auf euer Geld abgesehen hätte. Mir liegt vielmehr daran, dass euer Guthaben reichlich Zinsen trägt. Das ist vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen auf den ersten Blick. In der wörtlicheren Übersetzung steht da, dass die Frucht euch reichlich angerechnet wird. Ich glaube, Paulus bezieht sich hier wieder auf die Bergpredigt zurück. Ein paar Verse vor denen, die wir vorhin gelesen hatten, sagt Jesus, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können und auch vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und was Paulus hier sagt, ist, wenn ihr die Arbeit Gottes unterstützt, dann ist das eine Investition in Gottes Reich, eine Investition in die Ewigkeit. Es ist doch so, wir investieren in das, was uns wichtig ist. Das, was uns wertvoll ist, dafür geben wir Geld aus. Und umgekehrt, das, wofür wir Geld ausgeben, das wird uns auch wichtig. Weil Gott mir wichtig ist, möchte ich auch in ihn investieren und in seine Arbeit. Weil Gott mir wichtig ist und weil ich merke, dass er sich um mich kümmert, möchte ich mich um das kümmern, was ihm wichtig ist. Ich möchte Schätze sammeln im Himmel. Wir haben in der SMD in den letzten Monaten ein paar Mal einen Workshop durchgeführt bei unseren Leiter- und Mitarbeitertagen, wo es um das Thema Umgang mit Geld ging. Und da kamen ein paar praktische Fragen auf. Davon möchte ich noch ganz kurz drei von mit euch ansprechen. Das sind die Fragen, ja, wie soll ich das denn eigentlich machen? An wen soll ich überhaupt spenden? Und wie viel denn eigentlich? Das Wie, dafür gibt es nur eine ganz kurze Empfehlung von mir, Daueraufträge. Ich hatte immer das Problem, dass ich total vergesslich war und am Sonntag nie Geld mitgenommen hatte. Irgendwann habe ich dann entdeckt, man kann das Ganze ja auch online machen mit der Bank, dann macht die das für einen. Brauche ich mich nicht mehr drum zu kümmern. Daueraufträge helfen gegen Vergesslichkeit und sie haben noch einen zweiten richtig großen Vorteil. Ich weiß nicht, ob ihr Spendenwerke kennt, aber wenn ihr Briefe von denen kriegt, dann merkt ihr ganz oft, dass die jedes Spendenwerk eine große Weihnachtssorge hat. Weil die allermeisten Menschen nur an Weihnachten spenden, gehen Missionswerke durch das Jahr und wissen nie, ob sie am Ende des Jahres noch genug haben werden, weil fast alle ihre Spenden in einem großen Batzen ganz zum Schluss kommen. Das ist für die Planungssicherheit richtig schlecht. Jedes Jahr eine neue Glaubensprobe. Und auch wenn die Glaubensprobe vielleicht gut ist, würde ich es Ihnen doch wünschen, wenn Sie ein bisschen besser planen könnten. Von daher, auch dafür sind Daueraufträge gut. Das hilft Ihnen einfach total. Die zweite Frage, an wen? Ich werde oft gefragt, ja okay, aber ich weiß doch nicht, wem ich vertrauen kann mit meinem Geld. Woher weiß ich denn, dass diese Organisation auch das macht, was sie sagen? Dann fang doch bei denen an, die du selber kennst. Überleg dir, welche Leute kennst du, die sich für Gottes Reich einsetzen? Welche Missionare? Als Gemeinde unterstützen wir Gizis in Griechenland. Wir kennen Simeon in Pakistan. Ich bin mir sicher, ihr kennt noch mehr. Oder auch Missionswerke. Open Doors ist öfters bei uns. Die International Justice Mission war hier. Wen kennt ihr? Wem vertraut ihr? Wem möchtet ihr persönlich helfen? Wem möchtet ihr eure Verbundenheit ausdrücken? Oder vielleicht auch die Frage, welche Themen sind dir wichtig? Sind dir Waisen total am Herzen? Oder vielleicht der Kampf gegen Sklaverei? Oder ein Stamm in Indonesien? Welche Themen hat Gott dir ans Herz gelegt? Und wer engagiert sich da? Und als drittes, hier die Gemeinde. Wenn du sonst niemanden weißt, kannst du es immer noch uns geben. Das hat tatsächlich zweierlei Vorteil. Erstens mal, du unterstützt damit die Arbeit hier vor Ort. Du unterstützt diese Gemeinde, dass wir dieses Gemeindehaus aufrechterhalten können, dass wir Markus mit beschäftigen können, dass wir Wolfgang mit unterstützen. Du unterstützt die Arbeit vor Ort, aber wir behalten auch nicht alles Geld, was wir von euch kriegen, sondern wir als Gemeinde unterstützen auch ganz viel Arbeit anderswo, in Deutschland und darüber hinaus. Und deswegen, wenn es dir zu blöd ist, zu viel Aufwand, dich umzuschauen, welche Werke du gerne unterstützen kannst, die Arbeit haben sich unsere Ältesten schon gemacht und unsere Gemeindeleitung. Und davon wird aus der Gemeindekasse auch fleißig weitergegeben. Für Details könnt ihr gerne Jutta fragen. Und die dritte Frage ist, wie viel? Im Alten Testament gab es diese Regel des Zehnten. Ich habe schon gesagt, die wird im Neuen Testament nicht wiederholt. Aber ich glaube, es ist ein guter Richtwert. Dabei ist anzumerken, dass die Zehnte eine Erstlingsgabe war. Das heißt nicht, dass man am Ende des Monats, wenn man noch seine 15 Euro übrig hat, davon 1,50 Euro beiseite legt, sondern es heißt, dass man am Anfang vom Monat, wenn das Gehalt auf dem Konto liegt, davon den Zehnten gibt. Es gibt Situationen und Zeiten, da kann man das nicht. Manchmal ist man froh, wenn man überhaupt genug hat, um zu leben. Und in solchen Situationen ist es umso schöner, da Gottes Versorgung für einen selbst zu erleben. Aber ich glaube, so arm sind die wenigsten von uns. Und selbst die Studenten, die ich kenne, haben fast alle auch noch was übrig, selbst wenn man von BAföG lebt. Ich persönlich habe mir gesagt, dass ich nicht fragen möchte, wie viel soll ich denn geben, sondern wie viel kann ich geben und wie viel darf ich geben. Weil ich merke, dass mir das Geben selber ganz viel zurückgibt. Ich darf in Menschen und in Arbeiten investieren, die mir total wichtig sind. Ich darf Leute unterstützen, die ich mag, meine Freunde. Und ich darf wissen, dass sie Arbeit tun, die unglaublich wichtig ist. Ich freue mich und ich bin dankbar dafür, dass ich auch hier aus der Ferne einen Beitrag leisten kann. Meine Kollegen in Sambia, die sind weit weg. Da kann ich nicht persönlich mal eben hin und ihnen helfen, wenn ein Lehrer ausgefallen ist und eine Unterrichtsstunde für sie halten. Aber mit meinem Beitrag kann ich ein kleines bisschen dazu beitragen, dass ihre Mission und Gottes Arbeit vorangeht. Und ich erfahre dabei auch immer wieder, wie sich Gott um meine Bedürfnisse hier kümmert. Und dass es mich nicht einengt, wenn ich ein bisschen was von dem, was Gott mir gegeben hat, weitergebe. Sondern dass auch, wenn unerwartete Bedürfnisse auf mich zukommen, Gott auch unerwartete Hilfsquellen hat. Und damit sind wir bei unserem letzten Punkt. Von Gott beschenkt, andere beschenken. Was bewirkt dieses Geschenk denn? Was es beim Geber bewirkt, habe ich gerade gesagt. Freude, er stärkt den Charakter und das Gottvertrauen. Es gibt die Möglichkeit zur Beteiligung am Dienst Gottes und es ist ein Ausdruck der Verbundenheit. Und beim Empfänger, da gibt es auch ganz viel Freude. Das hören wir bei Paulus, das erfahren wir selbst, das hören wir von Missionaren, wie froh es sie macht zu merken, da sind Leute, die kümmern sich um mich. Und er ist ein Gott, auf den ich mich verlassen kann. Er stärkt ihr Gottvertrauen, es ermöglicht es ihnen, Gottes Arbeit weiterzumachen, damit noch mehr Menschen von Jesus hören, damit noch mehr Menschen die Vergebung und die Gemeinschaft mit Gott erfahren. Und er stärkt ihre Verbundenheit zu den Menschen, die sie da unterstützen. Und auch Gott beeinflusst das Geschenk oder Auch Gott freut sich darüber. Es fördert das, was ihm wichtig ist. Es erfreut ihn und es ehrt ihn. Und Paulus drückt das so schön aus in Vers 18. Diese Gabe ist wie der Duft eines Opfers, das Gott sehr erfreut. Oder wenn man in eine wörtliche Übersetzung schaut, dann steht das, diese Gabe ist ein angenehmer Duft, ein rechtes Opfer wohlgefällig vor dem Herrn. Ein angenehmer Duft vor Gott. Das ehrt ihn. Und das ist eine Sicht auf Geld, die ich gerne habe. Ein Gegenentwurf zu dieser sehr egoistischen Sicht, die wir um uns herum sehen. Ich muss nicht mehr krampfhaft an mich selber denken, weil Gott sich um mich kümmert. Ich kann entspannt auf seine Versorgung vertrauen. Ich muss nicht immer mehr und immer mehr haben, sondern ich darf zufrieden sein mit dem, was er mir gibt, denn es ist genug. Und ich darf den Blick weg von mir richten und hin auf andere. Mein Geld kann eine Möglichkeit zum Helfen sein und ein Ausdruck gelebter Gemeinschaft. Vertrauensvoll, freigebig darf ich Menschen und Projekte unterstützen, die mir wichtig sind und die Gott am Herzen liegen. Das ist ein weihnachtliches Thema, ein sehr weihnachtliches, aber längst nicht nur ein weihnachtliches. Ein Thema für das ganze Jahr. Von Gott beschenkt, andere beschenken. Wen möchtest du beschenken?